Das wird meine erste schriftdeutsche Predigt seit meinem Studium. Also seit, ihr könnt euch in Barmherzigkeit trainieren. Unter Umständen. Oder sonst mich aufbauen, dass ich das nächste Mal weniger nervös hineinsteige. Was hat Gott mir Gutes getan die letzten Wochen? Wir hatten eine Musicalwoche mit 70 Kindern und es war eine wirklich gute Woche. Außer, dass meine Frau am ersten Tag dieser Woche, sie war bei ihren Eltern in Nestlau, sie hatte Unfall. Sie ging mit der Tochter auf den Spielplatz, sprang vom Turm und der Fuß knickte so richtig doof ab. Bänder abeinander und Mikrobrüche. Da fragt man sich dann schon, ja, was ist da nicht so gut daran? Und ich durfte merken, dass das viel Gutes ist. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wir tun uns sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Wir beide, meine Frau und ich. Ziemlich doof, weil Jesus kam, um uns zu dienen und nicht um sich dienen zu lassen. Sau doof, wenn man da als Christ lieber dient, als sich dienen lässt, sowohl von Gott wie von Menschen. Sehr gut haben wir das erkannt. Wir arbeiten dran. Es fällt uns immer noch schwer. Ich habe erkannt, dass meine Frau alles tut und dass man das als Mann auch tun kann. Wäsche machen, für die Kinder sorgen, sogar kochen. Macht keinen Spaß mir, aber es macht mich dankbar zu sehen, was meine Frau alles tut. Auch sehr gut. Es zeigt mir auch, was alleinerziehende Eltern so wirklich durchstehen müssen. Weil meine Frau ist ja da, nur nicht ganz so tatkräftig wie sonst. Also danke vielmal für den Input. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich unter Druck bin, was kommt bei Dani raus? Genau. Das begeistert mich nicht. Genau. Aber es ist gut, wenn das Zeug rauskommt. Ich merke zum Beispiel, ich bin sehr egoistisch, kann ich sein. Da kommt viel raus, was man nicht will. Ich schnauze meine Kinder an, wenn ich überfordert bin, statt ihnen zu sagen, wieso es mir jetzt ein bisschen zu viel ist. Da kommt ganz viel Müll raus. Aber ich denke, der Müll muss ja raus, bevor das Gute rein kann. Einfach noch als Ergänzung auch zu Raffis Bild. Lasst den Müll raus. Seid dankbar, wenn ihr unter Druck kommt. Weil wenn der Müll rauskommt an den Ort, wo er hingehört, nämlich an das Licht, bei Jesus, in die Vergebung, dann kann das Gute rein. Und jetzt hoffe ich, komme ich zu so etwas Gutem. Weil mich begeistert es, dass wir einen Gott haben, der spricht. Einen Gott, der mitten unter seinen Menschen sein will, schon im Alten Testament. Die Stiftshütte. Ich liebe diese Hütte, weil die zeigt, was für einen Mordsaufwand Gott treibt, um mitten unter seinen Menschen zu sein und zu ihnen sprechen zu können. Und das begeistert mich. Und heute geht es darum, wer spricht denn da? Weil das ist nicht immer so eindeutig und es ist unsere Verantwortung, liebe Geschwister und Freunde und einfach Menschen, zu prüfen, wer spricht da alles in mir? Und auf welche Stimmen will ich hören? Und darum geht es heute. Ich bin kein Pastor, der rhetorische Fragen stellt. Also wenn ich eine Frage stelle, freue ich mich auf eine Antwort. Einfach so als Hinweis, weil da kommt jetzt gleich was. Wer von euch kennt so die Stimmen? Heute habe ich Lust auf einen gemütlichen, ruhigen Tag. Wer kennt solche Stimmen in sich? Okay, alle, die Hände aufheben, können sicher sein, ich bin ein Mensch. Die anderen, die müssen sich fragen, bin ich wirklich menschlich oder hat es da schon Anzeichen von Roboter? Oder sie sind einfach etwas schüchtern am Sonntagmorgen und sich nicht gewohnt, dass der Pastor da was hören will. Genau, ich kenne die Stimmen natürlich auch. Oder Stimmen wie, ach, ich bin so doof, wäre ich doch mehr wie dieser oder jener. Ich kann einfach viel weniger als die anderen. Mich kann man nicht so gut gebrauchen. So das Vergleichen. Wer kennt das? So das so etwas Abwertende? Ah, ich sehe, ihr lernt schnell dazu. Das freut mich. Wer kennt so die Stimme? Du bist ein wunderbares Original. Und ich bin so gern mit dir zusammen. Ein paar schüchterne Hände. Also ich kenne sie auch, aber die ist da mal so still. Ist ja schon speziell, oder? Dass wir beim letzten Satz am zögerlichsten sind, die Hände hochzuhalten. Weil ich nehme an, die meisten von Ihnen, von euch wissen, dass Gott genau das zu uns sagt. Die Bibel ist voll von genau diesen Zusagen von Gott, dem Vater, über deinem Leben. Jesus war auf der Welt und hat den Menschen fast nichts anderes gesagt als gezeigt, als wie sehr er sie liebt, genau wie sie sind. Gern mit ihnen zusammen ist. Eigentlich hätten unsere Hände hochschnellen sollen. Ja, klar, höre ich jeden Tag die Stimme. Als erstes, wenn ich aufstehe. Schade, dass das nicht so ist. Und irgendwie komisch, weil es ist gut zu wissen, dass Daniela mich theoretisch liebt. Das ist wirklich gut, ich weiß das. Sie liebt mich wirklich. Daniela ist meine Frau. Das ist eben die, die man nicht auf den Spielplatz lassen darf mit der Tochter. Genau. Und das ist super, aber ich glaube, es würde unserer Beziehung nicht gut bekommen, wenn ich das nur theoretisch wüsste, dass Daniela mich liebt. Ich glaube, es ist für mich existenziell wichtig, nein, ich weiß es, ich glaube es nicht nur, es von ihr zu hören. Hey, ich liebe dich, wie du bist. Und das wissen wir alle. Jeder von uns weiß, dass man das dem Paar oder Menschen, die man liebt, sagen muss, dass sonst die Beziehung gefährdet ist. Aber doch komisch, dass wir bei Gott uns oft damit begnügen, es theoretisch zu wissen. Es in der Bibel zu lesen, aber nicht wirklich als sein Reden zu mir ganz persönlich zu hören. Und ich denke, da haben wir Nachholbedarf. Ich denke, wir sollten lernen, das, was wir in der Bibel lesen, die Liebe, die er uns in der Schöpfung zeigt, viel persönlicher zu nehmen, als ein viel direkteres Reden Gottes zu uns. Und es gibt da so Hilfsmittel, ich weiß nicht, die Frauen kennen es vermutlich, das Büchlein Ich bin bei dir da von Sarah Young. Kennt ihr das? Und ich weiß auch, dass es da auch unter sehr theologisch versierten Leuten verschiedene Meinungen gibt dazu, wenn man Gott so die direkte Rede in den Mund legt. Weil das ist in direkter Rede zu mir. Ich lese euch sonst mal einen Tag vor, dass ihr wisst, wie das so sich anfühlt, wenn Gott in direkter Rede zu uns spricht. Richte deinen Blick auf mich, sagt Gott, nicht ich. He? Nicht nur, damit ich dir die Richtung weise, sondern auch, damit ich dir Kraft schenke. Ich verlange von dir nie, dass du etwas tun sollst, ohne dass ich dir auch alles mitgebe, was du für die Erfüllung deines Auftrags benötigst. Das steht im Fall alles in der Bibel. Einfach nicht so deutlich in direkter Rede. Deshalb ist es so wichtig, dass du in allem, was du tust, nach meinem Willen fragst, sagt er uns auch deutlich in der Bibel. Es gibt viele Christen, die völlig ausgebrannt sind, weil sie denken, mehr wäre immer auch besser. Und die es für ungeistlich halten, Nein zu sagen. Sprüche 3, alles hat seine Zeit. Auch das Ausruhen und das Nein sagen. Wenn du meinen Willen kennen willst, musst du Zeit mit mir verbringen und meine Gegenwart genießen. Das ist keine lästige Pflicht, sondern ein herrliches Privileg. Ich führe dich den Weg zum Leben. In meiner Nähe findest du ungeteilte Freude. Aus meiner Hand kommt dir ewiges Glück. Unten stehen dann die Bibelstellen, von denen Sarah Young inspiriert wurde, das zu schreiben. Und ich bitte jeden Leser dieses Buches, es nicht mit der Bibel zu verwechseln und diese Stellen nachzuschlagen und es noch in der Bibel sich zusprechen zu lassen. Aber ich bitte auch alle Kritiker, die jetzt auch die Hand vielleicht nicht gehoben haben, wenn Gott direkt zu dir spricht, lest mal so ein Büchlein und lasst Gott wirklich persönlich zu dir sprechen, es ist wichtig. Ich glaube, es verändert unser Leben, wenn wir Gottes Geist direkt sprechen hören. Nun kommen wir zur Bibel. Es gibt, wie gesagt, mehrere Stimmen, die in uns sprechen. Und es gibt eine ganz, ich finde sie wirklich auch witzig, die Stelle. Und es zeigt mir, dass Gott Humor hat, wie er uns das zeigt. Simon Petrus, ihr kennt den, ich liebe den Typ, weil da kommt auch nicht immer Gutes raus. Der ist so impulsiv. Sein Mund ist auch ab und zu schneller als sein Hirn. Das ist bei mir auch so. Vielleicht ist er mir deshalb so sympathisch. Und mit diesem Simon Petrus hatte Jesus spannende Begebenheiten. Ich lese euch jetzt drei Textstellen, die kommen unmittelbar nacheinander. In Matthäus Kapitel 16, die Verse 13 bis 17, dann 21 bis 23 und nachher ist der Wechsel zu Kapitel 17 und dort die ersten Verse. Ihr dürft sie mitlesen. Und ich bitte euch, achtet bei diesen Stellen, wer spricht da durch Petrus oder auch in das Denken von Petrus. Jesus lässt eigentlich keinen Zweifel offen oder Petrus. Es macht uns deutlich, wer da sprechen kann alles. Also, das erste Beispiel. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr? Fragte er, für wen haltet ihr mich? Und nun der Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das war das erste Beispiel. Ich denke, der Absender war klar. Gehen wir zum zweiten. Gleich danach, redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten und führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Also da der stämmige Fischer, der hat nicht nur, ach nee, das passiere dir nicht. Der hat ihn zur Seite genommen und ihm gesagt, nee, das verhindern wir und wahrscheinlich Pläne geschmiedet, wie das zu vermieden ist, mit aller Macht. Und jetzt hört mal, was da Jesus sagt. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Hat euch schon mal jemand gesagt, geh weg von mir, Satan? Ne? Sicher nicht sehr angenehm. Ich denke, die beiden Herren hatten auch noch ein Gespräch darüber. Und Jesus hat vielleicht eine ähnliche Predigt gehalten wie ich heute zu seinen Jüngern und ihnen erklärt, dass das für ihn sehr herausfordernd war und dass da wirklich Satan dahinter steckte. Und dass Petrus da nicht sich Vorwürfe machen muss, aber auch wissen muss, dass da ihn jemand missbraucht hat. Und nun noch das dritte Beispiel. Ihr seht, 6 Tage später, nee, das weiß ich nicht genau, da mit der Chronologie in den Evangelien ist das so eine Sache, aber hier im Matthäus-Evangelium kommt es gleich danach. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Das ist wieder so ein Petrus-Moment. Da sollte man einfach die Klappe halten. Aber ich hätte wahrscheinlich auch was gesagt. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. liebe diese Geschichte. Hast du die drei unterschiedlichen Stimmen erkannt? Wer hat bei der ersten Geschichte gesprochen? Genau, Gottes Geist hat das in Petrus hineingesprochen und ihm gesagt, hey, das ist Wahrheit und du darfst sie aussprechen. Genau, hey, wir sind begeistert, das ist nicht ein Label, das ist die Füllung in Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Gottes Geist, nebst unserem Geist. Das zweite Beispiel, wer hat da gesprochen? Ziemlich deutlich hat Jesus gesagt. Satan hat höchstpersönlich Jesus herausgefordert und Petrus, der arme Joli, ließ sich dazu missbrauchen. Leute, ich sage jetzt was Gewagtes, aber ich denke, wir täten gut daran, ab und zu sagen zu unseren lieben Brüdern, geh weg von mir, Satan. Nicht, weil wir den Bruder nicht mögen, sondern um zu zeigen, hey, ich habe erkannt, dass ich werde jetzt versucht und herausgefordert durch dich. Und dann können wir nämlich vernünftig darüber reden. Ich denke, ab und zu sollten wir das tun. Wir wären wahrscheinlich, hätten wir weniger Zwietracht in unseren Gemeinden, wenn wir diese Stimme erkennen würden und den Mut hätten, sie zu deklarieren. Und die dritte Stimme. Hier ist gut sein. Da gefällt's mir. Da möchte ich bleiben. Welche Stimme war das? Der Mensch, die Seele des Menschen, die Bedürfnisse des Menschen und die Triebe des Menschen, da waren es die Bedürfnisse. Da möchte ich bleiben, das möchte ich konservieren. Ach, wie schön, diese Stimme gibt es auch. Aber das ist nicht die einzige. Wir meinen oft, das sei die einzige. Und ich sage es nochmal, es ist so wichtig, dass wir diese Stimmen unterscheiden lernen. Und es ist deine Verantwortung. Es tut es niemand für dich. Wir haben diese drei Stimmen. Und ich möchte jetzt ganz kurz zu jeder ein Alltagsbeispiel und dann noch ein biblisches erzählen. Jedes Mal, wenn du betest, ist das etwas, was du nicht tun könntest ohne Gottes Geist in dir, sagt Paulus ganz deutlich. Gott anbeten, wie wir es vorher getan haben, ihr Lieben, könnten wir nicht ohne seine Hilfe. Jesus als den Messias bekennen, das liegt nicht im Menschen einfach so. Da spricht Gott durch dich. Oder wenn wir ermutigt werden, ich begegne so viele Menschen, die mich ermutigen oder ich getröstet werde, da denke ich, ist oft eine große Portion Gott mit drin. Und ich täte gut daran, nicht den Menschen auf einen Sockel zu stellen, sondern auch Gott dafür zu loben. Stellt auch die Pastoren nicht auf die Sockel, sondern glaubt, dass Gott zu euch sprechen möchte. Auch durch solche Typen wie mich, wo, wenn sie unter Druck geraten, nicht nur Gutes rauskommt. Ja, nicht auf einen Sockel stellen, sonst knacke ich mir den Fuß auch noch. Der Buchausschnitt, den ich vorgelesen habe, das wäre so ein Alltagsbeispiel. Das steht in 1. Korinther 10, 13, in diese beiden Psalmen. Ich lese jetzt nicht noch einmal vor. Aber wenn ihr das trainieren möchtet, kann so ein Büchlein sicher helfen. Zur Bibel. Um zu lernen, hey, Gott spricht direkt zu mir. Und lernen, das zu glauben. Und lernen dann, das in der Schöpfung zu erkennen. Oder wie ich in so einem schwierigen Moment. Ich habe wirklich Gott, der gesagt hat, hey, mein lieber Sohn, das ist ein gutes Training. Und ich bin froh für all der Müll, der jetzt rauskommt, weil du und deine Frau etwas unter Druck seid. Er hat das nicht geschickt, extra. Aber er nützt es jetzt sehr gut. Da ist ganz viel Gott drin. Satan, ach Mann, der Kerle. Ich sage euch, der hat ja, der kennt die Menschen schon sehr lange, nämlich seit Adam und Eva. Also der kennt dich besser als du. Da können wir davon ausgehen. Und der missbraucht uns so oft. Ich erzähle euch ein praktisches Beispiel. Wir hatten Musical-Woche mit 70 Kindern. Und da ist ja am Schluss, haben wir einen Fotorückblick und da musst du ja schauen, dass jedes Kind mal drauf ist. Und ihr kennt Kinder, die können sich gut verstecken vor einem Fotoapparat. Das war wirklich ein Krampf. Und beim Leiterteam dachte ich, das schaffe ich ohne Strichliste, oder? Und dann, wir hatten eine Leiterin, die entspricht jetzt nicht so den Modelvorstellungen. Sie hat auch ein Ohr fehlt ihr und sie hat eine Deformation am Kinn und sie leidet wirklich darunter. Sagt, hat Gott wirklich auch mich gut gemacht? Und wir haben sie ermutigt und aufgebaut. Und dann bei den Porträts, wer hat wohl gefehlt von den Leitern? Hä? Wer wohl? Hä? Sie, logisch. Dann war ich auf einem Besuch bei jemandem von der Gemeinde und es ging um ein Thema. Da sagen sie, du, Romana, die musste im Fall voll weinen am Sonntag und sie, ich dürfte es dir eigentlich gar nicht sagen, aber ich weiß, du nimmst das auch nicht persönlich, sie war beim Porträt nicht drauf. Und dann wirklich, bei mir hat es geklingelt. Ich, ach Mann, dort habe ich wirklich gedacht, geh weg von mir, Satan. Du bist so ein doofer Kerl. Ist es dir voll gelungen, meine Überforderung zu nutzen, um bei dieser lieben Frau nochmal so richtig einzuhaken. Siehst du? Nicht auf dem Porträt. Die schämen sich für dich. Deshalb bist du nicht auf dem Porträt. Das waren ihre Gedanken. Oder? Da hat Satan mich missbraucht, damit er sie nochmal Pi sagen kann. Und ich bin so froh um die lieben Geschwister, die mir das erzählt haben, weil sie Vertrauen haben. Da konnte ich nämlich einen Blumenstrauß posten und ging bei ihr vorbei und habe mich entschuldigt und ihr wirklich gesagt, was ich dahinter sehe, habe ihr diese Predigt gehalten. Ungefähr. Das war eine schöne, kurze Zeit und ich denke, sie ist wieder ermutigt und kann das nächste Mal vielleicht sich auch von diesen Gedanken besser distanzieren und glauben, dass Gott es anders sieht. Wir haben oft so schräge Gottesbilder. Das biblische Beispiel 1. Mose 3,1. Die Versuchungsgeschichte. Gott gönnt dir diese Frucht nicht. Er will nicht, dass du bist wie er. Oder? Das ist so Satan. Gott gönnt dir nicht. Gott erwartet von dir. Du genügst nicht. Alles dieser Müll. Und so oft glauben wir das. Ich kenne so viele Christen, die denken, sie taugen für den Reich Gottesbau zu wenig. Die sich schlecht machen. Leute, das ist ein ganz alter Trick. Dann ich habe jetzt Lust, biken zu gehen. Nee, jetzt nicht. Ist mir zu matschig. Bin zu alt für solche Schlammschlachten. Mein Sohn hätte jetzt Lust. Je dreckiger, desto Bike, ist sein Motto. Wir haben Bedürfnisse. Und das ist okay. Wir haben auch Triebe. Die sind auch okay. Aber es ist nicht okay, wenn wir unsere Bedürfnisse und Triebe immer nur dann befriedigen, wenn wir es gleich wollen. Die Bibel sagt klar, wir seien Herr darüber. Und ich denke, das ist auch etwas, was unserer Gesellschaft immer mehr etwas verloren geht, das Herrsein über sich selbst. Aber es ist okay, diese Triebe, diese Bedürfnisse, diese Sehnsüchte zu haben. Gestehen wir uns das zu, auch als Christen. Aber gehen wir damit verantwortungsvoll um und gehen wir auch zu Gott ins Gespräch darüber. Abraham, oder? Als er da Hungersnot hatte, seine schöne Sarah, hatte gesagt, sag, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht und ich vor allem am Leben bleibe. Das ist so richtig menschlich, oder? Kein Risiko. Alles gut, durchmogeln. Unser Glaubensvater Abraham. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, da kam auch nicht immer nur Gutes raus, wenn er unter Druck geriet. Welche Ermutigung. Ich hoffe, das hilft euch schon ein bisschen, diese Stimmen zu unterscheiden und zu erkennen, wie wichtig es ist. Ich möchte aber noch einen Schritt weitergehen. Denn diese Stimmen haben alle ein ganz eigenes Wesen, an denen wir sie erkennen. Und ich möchte euch noch diese Wesensarten dieser Stimmen mitgeben, damit ihr sie besser unterscheiden könnt. Die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes erkennst du daran, weil sie in dir Glauben weckt. Sie weckt Glauben und Vertrauen, dass er es gut meint mit dir und dass er mit dir ans Ziel kommt und dass du einfach gut bist. Gottes Stimme richtet den Blick von dir weg auf ihn oder auf seinen Sohn, der für dich bezahlt hat. Und erst dann richtet er den Blick wieder auf dich. Also wenn Gott den Blick auf dich richtet, siehst du dich durch die Vergebung von Jesus. Dann siehst du dich als dieses Königskind mit einer Krone. Oder du siehst dich in einem weißen Kleid oder einem Festgewand, wie in der Offenbarung. Dann ist es Gott, der zu dir spricht. Und dann sag bitte nicht, nein, das kann nicht sein. Das habe ich doch nicht verdient. Nee, will ich nicht. Bitte nicht. Gott möchte dir zeigen, wie er dich sieht. Und Gott verurteilt weder dich noch andere. Das verspreche ich dir. Jesus hat sein Gericht am Kreuz getragen. Er verurteilt dich nicht mehr. Und auch nicht andere. Er nimmt an. Er baut auf. Er fordert heraus, aber er verurteilt nicht. Die Stimme von Satan, eigentlich sollten wir Spezialisten sein, ihn kennen. Weil wir haben täglich diese Herausforderungen. Sie weckt Misstrauen. Oh, wie viele Christen kenne ich, die haben bei jeder Konferenz Misstrauen. Kann das wirklich der Heilige Geist sein? Diese Heilung, die ist doch gefaked. Das ist doch... Wir sind so misstrauisch, liebe Freunde. Wir dürfen misstrauisch sein, aber seid auch vorsichtig. Traut Gott bitte Großes zu und seid nicht misstrauisch, nur weil wir es in unserem Breitengraden weniger erleben. Ich bin sicher, wenn wir in unserem Breitengraden so auf das Eingreifen Gottes angewiesen sind, wie in den Ländern, in denen seine großen Taten geschehen, die wir besungen haben, sie werden hier passieren, ich bin sicher. Satan richtet den Blick auf dich und deine Fehler, auf das, was schon immer so war in deinem Leben und sich auch nie ändern wird. Das ist er. Dann sag bitte, geh weg von mir, Satan. Ich weiß das selbst, aber Gott sieht mich anders. Und er weckt Hoffnungslosigkeit und Angst. Perspektivenlosigkeit. Die Schweiz ist Weltmeister im Suizid. Das trägt eine klare Handschrift. Nur leider haben diese Menschen die Kompetenz nicht, diese Stimme zu erkennen, oft. Wäre schön, sie sehen in uns Vorbilder, dass man diese Stimme erkennen kann. Deine Stimme, die erkennst du auch recht einfach. Sie richtet den Blick auf deine Bedürfnisse und Triebe. Wie gesagt, ich habe Durst, ja dann trink um Himmels Willen. Kann man fast nicht genug. Die Männer, ich habe Lust auf Sex. Dann kannst du das deiner Frau ruhig sagen. Aber erwarte es nicht sofort. Und geh um Himmels Willen nicht ins Internet, nur weil du jetzt den Trieb hast, dich zu befriedigen. Das ist dann eben nicht Herr über seine Triebe. Oder die Frauen, was haben die, die ihre Soaps? Oder Frauen, die kriegen ja nie genug von Beziehungen und wenn sie im Umfeld zu wenig haben, schauen sie noch im Fernsehen irgendwelche Soaps und machen sich Stress mit Beziehungen, die nicht ihre eigenen sind. Das kann ich nicht verstehen. Aber eben, ein Beispiel für die Frauen. Wenn du da solche Bedürfnisse hast, frag dich auch mal, tut es mir wirklich gut, diese jetzt da zu stillen auf diese Weise? Ich sage jetzt nicht, welche Soaps, ich kenne die auch gar nicht, ist nur ein Beispiel, dass die Frauen sich auch abgeholt wissen. Also die eigene Stimme zu erkennen, ist auch nicht so eine Kunst. Ich hoffe, wenn ihr diese Folie so anschaut, dass ihr motiviert seid. Motiviert seid, heute ein bisschen aktiver euch Zeit zu nehmen, was bewegt sich da alles in meinen Gedanken? Was spreche ich aus? Was sprechen andere mir zu? Ich habe gesagt, Satan missbraucht uns freudig. und prüft dann bitte den Absender dieser Stimmen. Es ist deine Verantwortung. Und es hat große Konsequenzen für dein Leben, für dein Umfeld, für deinen Glauben. Es lohnt sich, diese Stimmen zu unterscheiden und Verantwortung zu übernehmen und nicht allen Stimmen die gleiche Priorität zu geben. Sich zu üben, auf Gottes Stimme zu hören. Sich zu üben, dem Satan zu widerstehen, wie Jesus in der Wüste. Und seine eigenen Bedürfnisse zu prüfen und Herr darüber zu sein und nicht sich von ihnen bestimmen lassen. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, bist du ein Gott, der zu uns spricht. Ein Gott, der so deutlich zu uns spricht, dass dein Sohn Mensch wurde. Dass wir ihn förmlich selbst hören dürfen, wenn wir in der Bibel von ihm lesen. Ich bitte dich, stärk unseren Glauben, dass wir lernen, wenn wir die Bibel lesen, deine Stimme direkt zu uns zu hören, wie du zu mir sprichst, zu uns. Dass wir das erste Mal alle die Hände heben können, wenn ich sage, hörst du die Stimme? Du bist ein wunderbares Original und ich bin gern mit dir zusammen und liebe dich. Ich wünsche mir, dass wir da alle die Hände hochhalten, weil wir diese Stimme hören, täglich. Ich bitte dich, nimm Raum ein in unserem Denken und reinige es. Und stärk uns und hilf uns, die Verantwortung, die du uns gibst, und auch die Kompetenz zu schärfen und anzunehmen, diese Stimmen zu unterscheiden und der richtigen Stimme zu folgen und zu glauben. Danke, bist du mit uns, in deiner ganzen Fülle und deiner Kraft. Danke, dass du uns begeisterst. Amen.